Gestern wurde die Washington Post um 250 Millionen an Jeff Bezos, den Gründer des Internetversandhandels Amazon, verkauft. Die Eigentümerfamilie Graham meinte, sie würde die Zeitung lieber an einen Reichen abgeben, als einen rigorosen Sparkurs verfolgen zu müssen.
Die französische Tageszeitung Le Monde wurde im Juni 2010 vor der drohenden Pleite gerettet, indem sie Pierre Berger, frühere Lebenspartner des Modedesigners Yves Saint Laurent, übernahm. Die Qualitätsmedien stehen unter Druck, weil die Anzeigenverkäufe zurückgehen und die Leser teilweise ins Internet abwandern. Am Mikrofon begrüßt Sie Margarete Endl
und Christoph Dierenbacher. Fritz Hausel, Sie sind Professor am Institut für Publizistik. Angesichts einer solchen Ausgangslage stellt sich die Frage, werden Medien in näherer Zukunft so etwas werden wie ein Statussymbol für reiche Liebhaber?
Naja, wir haben ähnliche Phänomene auch schon früher gehabt. Also, dass sich große Unternehmer, die mit der Medienbranche eigentlich nichts zu tun hatten, in Zeitungen eingekauft haben, das ist in vielen Ländern gang und gäbe gewesen. Hier in Österreich sehen wir das ein bisschen zurückhaltend, aber wir haben hier auch Agrarindustrielle in der Medienbranche, wenn man an Raiffeisen denkt. Die Frage ist, was ist ein Normalzustand in der Medienbranche? Wir sehen, dass zumeist Medienunternehmerpersönlichkeiten eher im Sinne von gut funktionierenden publizistischen Angeboten agieren als medienfremde Branchen. Weil da halt immer dann, wenn so ein Medium, ein großes Blatt, dann nicht mehr die großen Gewinne abwirft, dann will man wenigstens inhaltlich so viel wie möglich mitreden können. Und da kommen dann halt Eigeninteressen ins Spiel. Dann werden bestimmte Verbotszonen ausgesprochen, worüber nicht berichtet wird, aber worüber nur sehr nett und freundlich berichtet wird.
Ich würde gern von Margarete Endl weitergeben, um die Diskussionsteilnehmer dieser Runde vorzustellen.
Rechts neben mir ist Robert Sommer, der in einem Kollektiv ist, das Augustin, ein Journalisten- und sozialarbeiterisch tätiges Kollektiv. Wie finanziert sich der Augustin?
Ich stehe links von dir.
Du stehst links von mir, das stimmt, aber du sitzt jetzt rechts von mir.
Der Augustin ist auch von Liebhabern gerettet worden. Wobei der Unterschied ist, unsere Liebhaber sind, es ist kein einzelner geldkräftiger Liebhaber, sondern es sind 333 Liebhaberinnen. Ihre Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie den Augustin schätzen und der Meinung sind, dass die Stadt so eine Zeitung braucht. Und der zweite Unterschied ist, dass eigentlich nicht die Zeitung selber gerettet worden ist, sondern das Gesamtprojekt, was finanziert worden ist mit den Liebhaberinnen, sind diese Subprojekte, die wir haben. Das Sozialprojekt, das da dran hängt. Radio Augustin, TV Augustin, Theaterprojekt, Stimmgewitter Augustin. Die Projekte, die sehr wichtig sind für das Gesamtpaket, die aber selber keinen Cent beitragen.
Und links von mir, ich weiß nicht, wie wir politisch stehen, aber zumindest links von mir ist Ernst Spiesberger. Sie leiten Zitronenwasser. Zitronenwasser produziert einmal im Monat eine Fernsehsendung über Menschen mit Behinderungen, die auf OKTO.TV gesendet wird. Wie finanzieren Sie sich diesen Luxus?
Luxus ist ein gutes Statement. Zitronenwasser gliedert sich in eine Filmproduktion, die Aufträge annimmt von großteils sozialen Einrichtungen. Zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem für die Lebenshilfe Wien einen Imagefilm gedreht. Und über diese Aufträge finanziere ich meine Freizeit und in meiner Freizeit mache ich dann so innovative Projekte wie das Zitronenwasser TV.
Zahlen Sie Ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder machen das alle gratis?
Naja, wenn es um Aufträge geht, ist ganz natürlich bezahlt. Also bei diesem Zitronenwasser TV war überhaupt kein Geld im Spiel und deswegen haben es auch alle umsonst gemacht.
Professor Fritz Hausel, bei konventionellen Medien sind ja bis zu 2/3 der Einnahmen aus dem Anzeigenverkauf. Wenn dieses Geschäftsmodell zusammenbricht, welches Schema wird sich denn nachher etablieren, wenn das Klassische nicht mehr funktionieren sollte?
Ich würde es ein bisschen relativieren. Also erst auf der einen Seite ist es ja so, dass die Einnahmestruktur bei den privatwirtschaftlich betriebenen Medien, wenn man bei den klassischen Medien jetzt mal anfängt, Printmedien, Fernsehen, zum Teil 100% ist, weil es in vielen Bereichen hingegangen ist zur kostenlosen Abgabe der Zeitungen. Und auf der anderen Seite das Privatfernsehen von Anbeginn ohne Verkaufserlöse. Da ist die Abhängigkeit vom Werbeerlös auch 100%. Und diese Medien sind insbesondere dort sehr stark gefährdet, wenn wir es mit einer besonders großen ökonomischen Krise zu tun haben, wie das jetzt in den letzten Jahren passiert ist, weil dann natürlich diese Erlösstruktur dann schnell um 20% und mehr einbrechen und die Unternehmen es nicht hinnehmen wollen, dass ihr Ertrag entsprechend geschmälert wird, dass ihre Gewinnraten nach unten gehen. Dann gehen die Unternehmen aus diesen Medien raus, schließen sie, wie es in Amerika mehrfach passiert ist, oder verkaufen sie. Da ist dann die Frage, wer kauft. In Mitteleuropa ist das ja sehr viel weniger passiert, weil auch der Mediensektor nicht mit diesen extrem hohen Gewinnmargen operiert hat, wie in den USA zum Beispiel. Und es gibt andere Bereiche, im asiatischen Raum, da wachsen die Printmedien weiterhin. Also was neben dieser Krise ja passiert ist, ist sozusagen dieser Strukturwandel hin zu Online-Medien, die ihrerseits von Anfang an in aller Regel kostenlos zugänglich gemacht worden sind und wo man jetzt versucht, neue Bezahlmodelle einzuführen. Das funktioniert mehr schlecht als gut. Und daher ist die Frage, wie sichere ich ein krisenfestes Mediensystem, dass auch solche ökonomischen Krisen, in denen es ja eine möglichst hohe Qualität an Medien geben soll, gerade in der Krise, damit die Leute verlässliche Informationen kriegen, damit gesellschaftlich fair ausverhandelt wird, auf wessen Rücken wird die Krise bewältigt. Daher kommt eigentlich in dem Bereich für mich dann als Antwort zumeist nur vergesellschaftete Medien, die einen entsprechenden Auftrag haben, die nicht im Wesentlichen nicht gewinnorientiert sind und von daher eine sicherere Leistung dessen erbringen für die Gesellschaft und die Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, als privatwirtschaftlich organisierte Medien.
Das heißt, ist nur Sparen alleine zu wenig, um die Krise zu meistern?
Ja, ich glaube, dass eine Gesellschaft sich in der Krisensituation im Medienbereich eher das Gegenteil leisten soll, nämlich, dass man zumindest nicht spart, eher noch investiert, um eine möglichst hochstehende Diskussion über die Frage, wie eine Krise zu bewältigen ist, sich zu leisten, weil dann wahrscheinlich die Antworten auf die Krise bessere sein werden, als wenn dann nur wenige und meistens die Stärkeren bei dieser Krisenbewältigung dann das Sagen haben, weil das dann über Lobbying-Ebenen passiert, die typischerweise nicht öffentlich passieren.
Fritz Hausierl, Sie befürworten also, dass Medien, die Randthemen, sogenannte Randthemen bearbeiten, staatliche Unterstützung bekommen. Der Augustin verweigert staatliche Unterstützung. Und bei Zitronenwasser würde ich gerne fragen, würden Sie gerne staatliche Unterstützung haben?
Natürlich, also das wäre natürlich, ich muss dazu sagen, zur Information, diese Zitronenwassersendung hat es 5-mal gegeben und jetzt ist eigentlich Pause, weil eben die Finanzierung gefehlt hat und ich auf längere Sicht die Leute einfach nicht bezahlen möchte. Das war ja die erste Frage. Und von dem her wäre staatliche Finanzierung natürlich sehr gut. Also das muss man einfach sagen.
Aber Robert Sommer, du willst keine staatliche Unterstützung?
Das wäre, selbst wenn wir welche wollten, wäre es gar nicht so leicht, solche zu kriegen, weil wir erstens einmal so eine Kombination von Sozialprojekt und Medienprojekt sind. Es gibt keine Unterstützungen, die uns an den Leib geschneidert sein werden. Ne? Presseunterstützung kriegen wir nicht, weil wir eine 2-Wochen-Zeitung sind. Presseförderung kriegt man nur, wenn man eine Tageszeitung oder eine Wochenzeitung ist. Und sonst kann man nicht vorstellen, welche Unterstützung für uns angemessen wäre.
Man könnte sie auf den Leib schneidern, wenn der Staat das will. Dann könnte man natürlich den Augustin unterstützen.
Wir haben uns entschlossen, dass wir ohne Unterstützung rauskommen. Wir haben in unserem 17-jährigen Bestehen herausgefunden, dass es sehr gutiert wird von den Leuten. Wir können unsere Unabhängigkeit sehr glaubwürdig darstellen dadurch, ja. Und wir haben bisher überhaupt keinen Bedarf gehabt nach einer Subvention, nach einer staatlichen Subvention. Ne? Alles, was wir aufgebaut haben, haben wir durch die Zeitungseinnahmen finanzieren können.
Es geht, glaube ich, sogar so weit, dass Sie bei manchen Inserenten hinterfragen, ob der zum Augustin passt.
Die kritischsten Beurteiler von Inserenten sind wir selber, das Team selber. Ja? Wir haben zum Beispiel vor kurzem ein ÖMV-Inserat drinnen gehabt. Das ist sehr umstritten gewesen. Das ist sowohl von Leserinnen und Liebhaberinnen sehr umstritten gewesen, als auch in der Redaktion selber. Ja? Wir lehnen Inserate nicht ab, weil wir wollen gerne Inserate, die passen irgendwie zum Augustin. Inserate von kulturellen Organisationen, Kulturfestivals, von Verlagen. Also solche Inserate nehmen wir gerne.
Fritz Hausel, wenn Sie die staatliche Förderung befürworten, können Sie sich vorstellen, dass ein Staat es zulässt, dass man zum Beispiel das Einfrieren des Pflegegeldes heftig kritisiert und dieser selbe Staat fördert dann den Sender oder das Medium?
Also ich bin ja kein Anhänger sozusagen eines staatlichen Prinzips, sondern eines öffentlich-rechtlichen Prinzips. Und das ist doch mehr als eine Nuance anders zu sehen. Ein öffentlich-rechtliches Finanzierungsprinzip baut ja im Wesentlichen darauf auf, dass die Gesellschaft dieses Medium mit typischerweise einer Abgabe, einer Gebühr finanziert und dass sich diese Gesellschaft einmal darauf einigt, dass es das auch regelmäßig tut. Jetzt denke ich, hat der öffentlich-rechtliche österreichische Rundfunk zum Beispiel ein sehr gutes Redakteurstatut. Die Vertreter des Redakteurstatuts meinen, es gibt Verbesserungsmöglichkeiten. Das muss man ausverhandeln. Das sichert auf der einen Seite die Unabhängigkeit. Das andere ist die Frage sozusagen, was ist der Programmauftrag? Eigentlich sollte der öffentliche Rundfunk eine ausreichende Vielfalt bieten, dass auch die kleineren Gruppen, die meistens in privatwirtschaftlich organisierten Systemen sehr schnell rausfallen, weil sie sich zu wenig rechnen, die sind im öffentlichen System gewährleistet durch einen entsprechenden Programmauftrag.
Sie haben ja auch durchaus sich in Zitronenwassersendungen sehr kritisch zu Licht ins Dunkel geäußert.
Genau,
ja. Wie waren denn da die Reaktionen? Weil Fritz Hausel vorher gesagt hat, es muss politikfern gelöst werden, um eine Unabhängigkeit zu gewährleisten.
Das, glaube ich, ist eben auch schwierig, wenn so ein großes Machtsystem wie der ORF in Österreich, das muss man einfach sagen, dass der ORF eine Monopolstellung hat. Ich kann mich erinnern, ich war früher in meiner Studienzeit oft mit Redakteuren mit und wenn man da irgendwo hinkommt, hat man das Gefühl, es ducken alle. Also weil das so ein Machtsystem ist, wenn man da mit der Kamera kommt. Und jetzt nochmal zum diesem Thema Licht ins Dunkel. Das war eben eine Sendung von Zitronenwasser und da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe in ein Wespennest gestochen. Also da war das Bedürfnis darüber, irgendwas zu sagen oder darüber irgendwelche Kommentare abzugeben, so riesengroß, weil das schon über viele Jahre so gelaufen ist und man hat keine Möglichkeit gehabt, ein Licht ins Dunkel da, ich will nicht sagen kritisieren, aber sich da irgendwie einzubringen oder was zu ändern. Da war diese kleine Sendung, es war eine 13-minütige Sendung, wo verschiedene Leute da einen Kommentar abgegeben hat, aber das hat eine Welle von Empörung ausgelöst.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ja. Ich glaube, das ist ein Bereich in der Spendenwerbung und in der Präsentation von Menschen mit Behinderung ein sehr antiquiertes, altes Bild über ganz viele Jahre geboten worden ist. Ja? Und der Aufbruch, den andere geschafft haben, etwa in Deutschland Aktion Mensch, wo man das vor gut 10 Jahren inzwischen gemacht hat und wie sich zeigt, sehr erfolgreich auch gemacht und die Angst zu sagen, es würden Spenden ausbleiben, wenn man jetzt diese Stilisierung als bemitleidenswert und arm und hilfsbedürftig und so weiter, wenn man die weitgehend aufgibt und den Blick sozusagen von einem selbstdefinierten Leben stärker einbringt, aber nicht auslässt, in welcher Form denn nun Menschen durch die Verhältnisse rundherum behindert werden. Ja? Das könnte und sollte meines Erachtens auch wesentlich stärker bei Licht ins Dunkel sein. Und da stellt sich natürlich auch die zentrale Frage, kann man dann bei so einem Sendungstitel oder bei so einem Programmtitel dann bleiben wie Licht ins Dunkel? Weil die Frage ist, was ist denn das Dunkle? Ne?
Das war auch Thema. Das
ja, ja, klar. Ja, ich kenne die ganze Debatte. Ich verstehe auch. Und ich sage ja nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer das Beste macht. Ja, ich glaube nur, vom Organisationsprinzip her ist der sehr viel besser geeignet, dass es gut laufen kann. Wenn es nicht gut läuft in dem Bereich, dann braucht es die Kritik und die kann ja und kommt ja dann auch von außen, ob von Zitronenwasser oder von anderen. Manchmal hat man den Eindruck, der ORF sozusagen so ein Lieblingsobjekt des Bashings ist, aber in dem Fall, glaube ich, treffen sich unsere Positionen relativ stark. Ne?
Ich würde gern auf die Qualität des Journalismus eingehen und auf investigativen Journalismus. Ich als Journalistin, die gerne intensiv recherchiere, bin auch immer in der Lage, dass ich nie ordentlich bezahlt werde. Ich müsste mindestens doppelt, wenn nicht dreimal so viel verdienen pro Artikel, pro Sendung, als ich eigentlich bekomme. Die kommerziellen Zeitungen, Medien zahlen nicht mehr, als sie zahlen. Das geht immer runter. Die alternativen Medien wie der Augustin können nicht mehr zahlen und Zitronenwasser kann gar nichts zahlen. Was ist die Lösung?
Ich halte es für fatal, wenn beispielsweise beim öffentlichen Rundfunk freie Mitarbeiter sehr, sehr schlecht zum Teil bezahlt werden. Nicht alle, das ist ein sozusagen ein strukturelles Problem auch, das zum Teil dadurch entstanden ist, dass es zur verpflichtenden Anstellung vor rund 10 Jahren gekommen ist. Das hat eine Gruppe der freien Mitarbeiter, insbesondere im Radio, aber auch zum Teil im Fernsehbereich, in sehr schwierige Situationen gebracht. Und das Ganze auf dem Hintergrund einer Politik, die dem Neoliberalismus sehr stark das Wort geredet hat. 2009 gab es eine Enquete für das neue ORF-Gesetz. Da sind fast alle Politiker und Politikerinnen im Parlament, die sich dort zu Wort gemeldet haben, haben dort dem Sparen absoluten Vorrang gegeben. Der ORF sei zu teuer, die Leute würden dort zu viel verdienen. Und ich war dort einer der wenigen, der gesagt hat, bitte, wenn man Journalisten und Journalistinnen schlecht bezahlt, bringe ich sie erstens um ihren verdienten Lohn, weil das ist schwere Arbeit und guter Journalismus braucht entsprechend viel Aufwand. Und zweitens, wenn ich mir dann meinen Lieblingsberuf Journalismus leisten kann, nur mehr dadurch, dass ich einen Zweitberuf nebenher mache, und das sind ja dann meistens so Dinge, die so im Nahbereich sind, wie PR, Werbung und ähnliche Dinge, dann bringe ich die Menschen einfach in unglaublich schlechte Abhängigkeitssituationen. Ja, habe ich als Auftrag zuerst einmal die Firma X, für die ich einen PR-Text gestaltet, dann begegnet mir die Firma X aber in meiner journalistischen Arbeit. Jetzt muss ich die ausblenden, das geht einfach auf die Dauer nicht. Das heißt, ordentliche Bezahlung ist aus meiner Sicht eine wesentliche Voraussetzung. Das heißt aber auch, dass es eine ausreichend große Redaktion gibt. Wir kennen die Kürzungsprogramme, die der ORF durchziehen musste aufgrund der politischen Vorgaben. Und da hat es auch wenig Widerstand gegeben von der privatwirtschaftlichen Konkurrenz, weil die haben im gleichen Tempo ihre Redaktionen verringert, um so möglichst ihre Gewinnmargen halten zu können in einem sich wandelnden, strukturell wandelnden Medienmarkt, wo etablierte klassische Medien durch neue Konkurrenzmedien, die sie zum Teil selber betrieben auch haben, diese Medienunternehmen, nämlich im Online-Bereich, sozusagen selber das Wasser abgegraben haben. Die Frage ist, wer sorgt dafür, dass es darüber in der Gesellschaft die ausreichende Debatte gibt?
Robert Sommer.
Mir wäre es ein Bedürfnis, auf die erste Frage einzugehen, auf diese Subventionsfrage, staatliche Subvention, weil ich gemerkt habe, dass ich da sehr große Schwierigkeiten habe, die zu beantworten. Ja. Weil wir einerseits uns als Teil von einer Vernetzung von Alternativmedien sehen, ja, und andererseits aber meine Antwort uns trennt irgendwie von den Medien. Ne. Ich will keineswegs den Eindruck erwecken, dass wir alternativen Medien vorschlagen, unseren Weg zu gehen, nämlich auf staatliche Subventionen zu verzichten. Ne. Sondern ganz im Gegenteil, wie ihr alle gesagt habt, der Staat ist verpflichtet, das zu machen, um Medienvielfalt sicherzustellen. Ne.
Ich wollte nochmal auf das zurückkommen wegen Gehalt und gerechten Lohn. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Also das finde ich eigentlich ein großes Thema, dass die Leute gut bezahlt werden. Vor allem, wenn man im Zusammenhang mit Medienlandschaft sich das anschaut oder wenn man sogar das ein bisschen verfolgt, was da los ist und wie viele Leute nicht nur umsonst, sondern um 6 Euro, 7 Euro brutto in der Stunde selbstständig arbeiten.
Das Problem, das wir im Journalismus bei mehreren Themen haben, die Frage, wie kann man sicherstellen, dass hier nicht eine Gruppe von Journalisten und Journalistinnen, die sich relativ eng rekrutiert aus einem einerseits sozialen Milieu, auch in einem Bildungsmilieu, das bestimmte Perspektiven dann nicht mehr hat. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir natürlich durch die Segregation im Bereich der Behinderung jetzt hauptsächlich Menschen haben, die ganz wenig mit anderen Menschen zu tun hatten. Also Menschen im Journalismus haben, die ganz wenig mit Menschen zu tun hatten, die behindert werden aufgrund der Rahmenbedingungen und die tatsächlich bestimmte Einschränkungen haben. Da sagen wir ja schon seit längerer Zeit, eine Lösung ist nicht nur die Sensibilisierung der Journalisten in der Ausbildung und in der Weiterbildung in dem Bereich, sondern die Öffnung des journalistischen Arbeitsmarktes ganz bewusst. Und wenn ich das öffne, dann muss ich entsprechende Förderprogramme machen. Das wissen wir bei vielen Bereichen, dass es nur dann einigermaßen klappt, wenn man das auch dann als Ziel ordentlich definiert und dann Maßnahme für Maßnahme abarbeitet. dann würde es mit hoher Wahrscheinlichkeit so ein Phänomen, wie es bei Licht ins Dunkel dann in den sozusagen journalistisch begleitenden Beiträgen der Fall war, nicht passieren. Ja? Und dasselbe ist sozusagen wie bis vor 20 Jahren sind die meisten Medien mehrheitlich von Männern gemacht worden und haben über die weibliche Sichtweise auf die Gesellschaft gemeint, das schaffen sie auch locker. Ja? Inzwischen sind wir uns da relativ sicher, dass das völlig ungenügend ist und es schauen heute nicht alle Medien anders aus, aber sie schauen ein Stück anders aus und das hat damit zu tun, dass eben in den Redaktionen es ein noch nicht ausgewogenes, aber ein deutlich anderes Verhältnis gibt zwischen Männern und Frauen.
Wenn schon kommerzielle Medien nicht über die Mittel verfügen, gewisse Themen abzudecken, wie kann man dann sicherstellen, dass, ich nenne es jetzt einmal Special Interest Medien, nicht von der Bildfläche verschwinden, weil sie einfach zu wenig Ressourcen zugeteilt bekommen?
Ich glaube, dass auch da man die Krise auch als Herausforderung begreifen sollte, die heißt, ich muss mich noch ein Stück mehr bemerkbar machen und ich muss den Diskurs darüber führen, das, was wir jetzt gerade da auch tun, den Diskurs darüber führen, warum diese Form von Medien und diese Inhalte so bedeutsam sind, gerade auch in der Krisenbewältigung. Meistens investiert man seine ganze Arbeitskapazität in das eigentliche Produkt, gute Sendungen zu machen bei Freakradio. Aber man darf nicht vergessen, daneben auch für sich selber jetzt nicht so plump die Werbetrommel oder so zu rühren, aber möglichst Entscheidungsträger auch damit zu konfrontieren, uns gibt's. Und zweitens, wir machen das und das und das und das wird uns auch attestiert, dass das ganz wichtige Dinge sind und auch für die etwa Unverwechselbarkeit eines öffentlich-rechtlichen Programmanbieters sind das für mich ja klassische Bereiche, die ganz, ganz eindeutig auch es abheben von privaten Anbietern.
Robert Sommer, wie sehen Sie das als jemand, der mir im Vorgespräch gesagt hat, unser Problem ist auch ein Stück weit, dass die Leute den Augustin kaufen aus sozialer Überzeugung, aber nicht wegen dem, was drinsteht?
Situation, in der wahrscheinlich keine anderen Journalisten in dem Land stecken, nicht? Weil wir tatsächlich die Gewissheit haben, dass ein großer Teil der Augustin-Käufer nicht das Medium kauft, sondern den Verkäufer unterstützen will. Normalerweise, wenn ein Medium rückläufig ist oder Probleme hat im Absatz, ist die banalste Antwort zu schauen, wie man das Medium verbessert oder brauchbarer macht. Nicht? Wir sind in der Situation, dass wir diesen Stachel nicht haben, weil wir fast in der Gewissheit sind, dass die Zeitung sowieso gekauft wird, egal welchen Scheiß wir schreiben. Es ist nicht so, ist ein bisschen übertrieben, aber wir haben diesen Druck nicht, die Qualität zu. Natürlich machen wir das dauernd. Nicht? Wir machen das durch diese Reihweisenberichterstattung. Aber wir wissen, dass es nicht der Hauptgrund ist. Wir haben im Jahr 2007 den Höhepunkt gehabt, verkaufsmäßig. Wir haben alle zwei Wochen zwischen 30.000 und 35.000 Stück verkauft. Wir verkaufen inzwischen um 10.000 weniger, zwischen 25.000 und 30.000.
Und weil es auch mehr Konkurrenz gibt in dem Bereich.
Das ist einer der möglichen Quellen für diese Reduktion. Wir glauben auch, dass das mit einer Änderung der Verkäuferschicht zu tun hat. Die letzte große Verkäuferwelle, die zu uns gekommen sind, waren die Roma aus Rumänien und der Slowakei. Das ist eine Bevölkerungsschicht, die nicht sehr erwünscht ist in Wien. Und der Augustin wird jetzt vor allem mit diesen Verkäuferinnen und Verkäufern identifiziert, was vielleicht das Image sinken lässt.
Lernprozesse sind zäh, merkt man dann in so einer Situation. Ne? Ihr macht es ja trotzdem, weil ihr davon überzeugt seid, dass das wichtig ist. Mhm. Ja? Dass mit der Zeit, mit den Jahren vielleicht dann doch ein paar Leute draufkommen, dass die Roma genauso gute Menschen sind wie die anderen Verkäufer davor.
Also es gibt eine These, wir diskutieren seit einem Jahr sehr intensiv, was die Ursachen dieses Rückgangs sein könnten. Es gibt eine These, dass uns gut gegangen ist, solange wir den Eindruck erweckt haben, dass wir ein Arbeitsplatzbeschaffungsprojekt sind. Der ständige Imperativ der Gesellschaft an unsere Leute ist, jetzt was hackeln. Unsere Verkäufer haben dem entgegensetzen können, stolz, wir hackeln hier, wir verkaufen die Zeitung. Und sowohl die Gesellschaft hat es honoriert, hat uns honoriert als ein Projekt, das Leute, die außerhalb der Arbeitswelt sind, die zu reintegrieren in einer gewissen Weise in die Arbeitswelt. Und die Verkäufer selber haben auch dieses Gefühl gehabt, dass sie jetzt plötzlich in der Lage sind, jetzt diesem Imperativ was entgegenzusetzen. Wir hackeln, ne? Wir verkaufen. Und mit dieser letzten Schicht von Verkäufern, die zu uns kommen, ist, das sind vor allem Bettler, die den Augustin verwenden als Art informelle Aufenthaltsgenehmigung, kann man sagen, ja? Als Schutz. Ja? Und zumindest in der Innenstadt wird Augustin-Vertrieb jetzt von den Leuten eher mit Unterstützung des Bettelns assoziiert. Und Betteln ist per Definition ein Nichtarbeit, nicht? Das heißt, solange wir vermeintlicher Teil von dieser Arbeitsverherrlichung waren, ist uns gut gegangen, obwohl wir selber das ja gar nicht geteilt haben, diese Verherrlichung von Arbeit oder dieses Leistungsdenken. Und seitdem wir mit Nichtarbeit, mit Unterstützung des Bettelns identifiziert werden, geht es uns schlecht, obwohl wir selber am empathischsten sind den Bettlern gegenüber. Und diejenigen sind, die am meisten Probleme mit diesem Leistungsdenken haben. Und
darf ich was ergänzen? Was mir am Augustin sehr gut gefällt, ist, dass das eine innovative Idee ist. Weil vor allem, was das große Thema ist und was Zitronenwasser ja auch gehabt hat, man kann ja eine Sendung machen, man kann das sehr gut machen, nur man braucht irgendeine Öffentlichkeit, man braucht irgendein Medium, dass das gesehen wird. Und da war eben Okto naheliegend, was Augustin irgendwo da verbunden hat mit dem, dass man eine Zeitung macht und gleichzeitig die Leute einen Job haben und die Zeitung verkaufen. Also ich glaube, solche Ideen müssten mehr gefunden werden.
Ich möchte auch zum investigativen Journalismus etwas sagen. Der Augustin macht ja diese Raiffeisen-Serie seit 2 Jahren. Als praktisch einzige Zeitung oder einziges Medium Österreichs wird Raiffeisen gründlich durchleuchtet. Die Autoren haben vor kurzem ein Interview gegeben. Ein Interview, das dann abgedreht worden ist?
Das war ein Interview im News. Das Abdrehen des Interviews, das war der erste Fehler, den Raiffeisen begangen hat, uns gegenüber. Also sie haben das sehr klug ignoriert. Das ist 2-jährige Raiffeisen-Bashing. Wir haben es zum immerwährenden Bashing erklärt. Wir haben gesagt, es wird eine ewige Rubrik, die erst eingestellt wird, wenn das Raiffeisen-Imperium zerfällt. Und das war wirklich der erste Fehler, den sie sich geleistet haben. Den sie dann versucht haben auszubügeln, indem sie das Interview dann selber auf eigene Homepage gegeben haben. Es hat dazu geführt, dass sämtliche Zeitungen über dieses Schwarzbuch Raiffeisen berichtet haben. Ich glaube, dass das eine neue Qualität von Informanten, von Zuarbeit braucht hat. Ich glaube, dass es der Start von einer größeren Whistleblower-Tätigkeit sein wird. Es haben sie dann sehr viel Kontakte gegeben zu Bauernorganisationen oder zu Bauern, die im Begriff sind, sie loszulösen von dieser Raiffeisen-Abhängigkeit. Ja, und unsere beiden Autoren sind plötzlich in die Situation gerückt, den Bauernaufstand gegen Raiffeisen anzuführen.
Darf ich noch eine ganz kurze Anmerkung machen, warum ich das, was der Robert Sommer so auch so programmatisch gesagt hat, er will eigentlich auch keine Förderungen. Das ist eigentlich eine sehr grundlegende Haltung von bewussten Zeitungsmacherinnen und Zeitungsmachern oder Medienmachern. Bei den Zeitungen ist es besonders deutlich, weil die Zeitungen ihre Geschichte und ihre sozusagen Emanzipation als demokratische Medien eben in der Auseinandersetzung mit dem Staat, mit dem autoritären Staat, mit dem kontrollierenden Staat, mit dem bevormundenden Staat gemacht haben. Zum Beispiel Schweizer Zeitungsverleger sagen zum Großteil, wir nehmen kein Geld vom Staat. Wir wollen das gar nicht. Die österreichischen Zeitungsverleger sagen jetzt, wir wollen 50 Millionen haben, wir wollen deutlich mehr als bisher kriegen. Die andere Frage, die sich dabei stellt, ist das noch die notwendige, sehr strikte, gegen den Staat gerichtete Haltung um die Freiheit. Da geht es ja nicht um sozusagen um per se um gegen den Staat zu sein, sondern um sicherzustellen, dass man als Medium auch diese Freiheit hat. Ob man die nicht inzwischen in einem hohen Maß eingetauscht hat in eine Abhängigkeit gegenüber der Werbewirtschaft.
Das heißt, was früher der Staat war, macht jetzt die Werbewirtschaft.
Wir haben inzwischen, denke ich schon, in vielen Ländern, nicht in allen. Also wir kennen ja genügend auch in Europa Länder, wo das Begehren des Staates, Dinge einzuschränken, durchaus immer wieder an die Oberfläche kommt. Aber wir haben auch recht gut funktionierende demokratische, liberale Staatsgefüge, die das respektieren und sich nach Möglichkeit nicht einmischen in den Medienbereich. Die Wirtschaftstreibenden reagieren relativ oft und relativ empfindlich und das meiste Mal erfahren wir es gar nicht, wenn ein Inseratenboykott wieder mal angedroht wird. Weil da wird meistens hinter den verschlossenen Türen dann verhandelt, was gibt es sozusagen als Wiedergutmachung, wenn einmal eine sehr böse Geschichte dann doch durchgekommen ist, die einen großen Inserenten getroffen hat. Das ist euer Glück, weil ihr so wenig Inserate habt, sage ich. Dadurch ist, na klar, auch ein großes Maß an journalistischer Freiheit da.
Ernst Spiesberger, Sie waren schon ganz unruhig.
Na, was ich sagen will, wegen der politischen oder Freiheit, ich glaube, es kommt schon sehr stark auf die Institution, auf die eigene Person, auf die Redakteurin an. Ich merke es ja bei mir selber, wenn ich recherchiere, dass immer wieder das Gefühl aufkommt, naja, muss man da aufpassen oder muss man da aufpassen, darf man das sagen, darf man das sagen. Und ich wünsche mir, dass das nicht so wichtig ist. Ich will nicht sagen, überhaupt nicht wichtig, weil das ist, glaube ich, nicht möglich, aber dass es nicht so wichtig ist, dass man eigentlich ein bisschen Mut und eine Neugier hat und man einfach sagt, okay, ich riskiere jetzt das. Zum Beispiel bei mir, ich kriege Aufträge aus dem Sozialbereich, also ganzen sozialen Institutionen. Und da spielt es natürlich immer mit, wenn ich irgendwas kritisch machen würde, zum Beispiel das war ein Belichtens-Dunkel-Thema, könnte es sein, dass ich die Aufträge verliere. Genau das Gegenteil ist der Fall gewesen. Also ein bisschen Mut zu entwickeln, zu sagen, ich würde es aber trotzdem gern machen und irgendwie wird es schon gehen. Da habe ich das Gefühl, dass das oft zu übertrieben feinfühlig passiert.
Mut kann man nicht kaufen.
Nee, aber lernen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Dierenbacher
und Margarete Endl. Und wir sagen auch Dankeschön dem Techniker Karl Berger.